Ich freue mich riesig, heute mit euch zu sein. Dankeschön für die Einladung, lieber David. Dankeschön für die ermutigenden Worte, lieber Felix. Ich heiße Igor Swiderski. Ich bin Rabbiner der jüdisch-messianischen Gemeinde Ezraim, Baum des Lebens hier in München. Und Mitarbeiter von Betzach Shalom Evangeliumsdienst. Das ist ein jüdisch-messianisches Dienstwerk, das eigentlich nur ein großes Anliegen hat, nämlich den jüdischen Messias, Yeshua, Jesus, zurückzubringen an sein Volk, von dem leider die meisten ihn gar nicht kennen. Da vorne steht auch ein Tisch, wo ich einige Broschüren mitgebracht habe, etwas zu diesem Werk Betzach Shalom. Wir haben mittlerweile auch die sogenannte messianisch-jüdische theologische Akademie gestartet in Deutschland vor einigen Jahren. In Zusammenarbeit mit der Dallas Theological Seminary und bieten einen Masters an in jüdischen Studien, falls sich jemand zurüsten möchte, zum Drittel des Preises. Also das ist fantastisch, was der Herr da ermöglicht hat. Könnt euch gerne so eine Broschüre nehmen. Und da liegt auch noch eine Kontaktenliste, falls ihr wissen möchtet, was so passiert in unserem Dienst, in Betzach Shalom, in Deutschland, in Israel, wie man wofür beten kann, wo man mitmachen kann. Das wäre wundervoll, wäre ein großer Segen für uns, wenn euch einfach eintragt, auch per E-Mail, dass wir in Verbindung sind mit euch. Und natürlich frohe Weihnachten. Ich bin beeindruckt, also ihr scheint schon richtig vorbereitet zu sein mit diesen wunderschönen Dekos. Ich habe auch das passende Thema für heute gewählt, um uns noch vielleicht ein bisschen diese Vorbereitung zu vertiefen und hoffentlich auch diese Vorfreude zu starten. Aber es wird auch ein bisschen provokant, natürlich. Ja. Es ist ein sehr fröhliches Fest, ein sehr tiefgehendes Fest. Aber wie ich das besprechen würde, ist unter diesem Titel, was hat Weihnachten mit Israel zu tun, wenn wir die Folien einblenden könnten. Das wäre toll, genau. Was hat Weihnachten mit Israel am Hut? Und zwar nicht nur mit dem Land Israel, das auch, sondern vor allen Dingen mit dem Volk Israel. Und ihr wisst schon, das Land trägt ja eigentlich den Namen des Volkes. Von daher, was hat Weihnachten irgendetwas mit den Juden zu tun? Und die einfache Antwort ist, nein, hat es nicht. Dankeschön. Naja, ich meine, wenn man sich das so anschaut, also die schönen Kränze, die sind wunderschön, aber jüdische Menschen machen sowas meistens nicht. In Israel wahrscheinlich auch nicht. Die Heiligen Drei Könige auch nicht. Tannenbaum, schön, wunderschön, aber auch nicht. Die Engel kommen da schon vor in den Weihnachtsgeschichten, aber werden nicht unbedingt irgendwie als Deko benutzt bei jüdischen Menschen. St. Nikolaus auch nicht. Der Weihnachtsmann und die Rentiere. Ein wenig, weil, wusstet ihr, Coca-Cola und Rentiere sind koscher für den jüdischen Verzehr. Aber ansonsten eigentlich auch wenig. Es schneit nicht so oft in Israel, obwohl wir es eigentlich gerne haben. Und überhaupt feiern die Juden Chanukka zu derselben Zeit praktisch. Also was hat Weihnachten mit Israel, mit den Juden zu tun? Nichts. Außer natürlich, dass das Fest, die Geburt eines jüdischen Jungen feiert. Und zwar in Israel. Und das ist natürlich die Originalidee von Weihnachten. Ich weiß nicht, ob sie immer noch präsent ist bei den meisten Weihnachtsfeiern. Ja? Also richtig komisch. Vorgestern, da hatten wir ein bisschen Schnee. Und ich stehe und putze mein Auto und da kommt so ein echter Bayer vorbei und meckert über den Schnee. Und ich sage, doch, ist doch schön. Ja, warum das denn? Und ich sage, ja, ist auch irgendwie weihnachtlich. Der meint, kenne ich nicht. Okay, also manche kennen es nicht. Manche kennen es schon, aber wissen wir es immer noch, dass es mit der Geburt eines jüdischen Jungen zu tun hat. Und seine Jüdischkeit, darf eigentlich nicht zu kurz kommen. Wenn wir das verstehen, wer er ist, seine Identität, werden wir ihn besser verstehen, werden wir die Bibel besser verstehen und unseren Glauben auch aufs Neue erkunden. Und ich möchte heute was ganz Besonderes mit uns machen. Ich möchte euch alle einladen, mit mir auf eine Reise zu gehen durch einige der wichtigsten Weihnachtsgeschichten, um uns auf das Weihnachtsfest vorzubereiten, und sie zu betrachten aus einer Perspektive, die wahrscheinlich die meisten von uns noch nie gesehen haben, in den Weihnachtsgeschichten. Die sind nämlich eigentlich sehr spezifisch und etwas anders als in unserer Erinnerung vielleicht, okay? Nur vielleicht. Also, lass uns mal einfach starten. Zum Beispiel mit Matthäus 1,20, wo der Engel zu Josef spricht. Josef, du Sohn Davids, fürchte dich nicht, Maria, deine Frau, zu dir zu nehmen, denn was sie empfangen hat, das ist vom Heiligen Geist. Übrigens eine sehr wichtige Offenbarung an den Josef, denn er ist bereit, sich von ihr scheiden zu lassen. Das machen, die waren getraut, nicht getraut, wie heißt es, verlobt, dankeschön, aber im alten Israel war das eigentlich dasselbe. Die Verlobung konnte man nur durch eine Scheidung auflösen. Und wenn jemand sagt, ich bin schwanger vom Heiligen Geist, ist es offensichtlich, dass da was nicht stimmt. Und er möchte das nicht groß machen, er möchte sie einfach gehen lassen, weil sie ihm untreu war. Aber die Geschichte, wie eigenartig sie auch sein mag, ist eigentlich Teil von diesen wunderbaren Geburtsgeschichten in der Bibel, besonders im Tanach, im Alten Testament, wie zum Beispiel Israel zustande kommt. Aus Abraham und Sarah, die schon etwas älter sind und eigentlich keine Kinder haben können, und ihren ersten Sohn bekommen sie ganz sicherlich durch das Wirken des Herrn, wo er 100 ist und sie 90. Und sie sagt, wow, alle werden lachen und sie nennen ihn Gelächter Yitzchak. Und dasselbe mit Yitzchak, wo sie auch nicht schwanger werden können. Und mit Shmuel, Samuel, dem Propheten. Und mit Shimshon, Samson. Und so weiter. Es gibt eine ganze Reihe von diesen Geschichten, wo der Herr da irgendwie nachhelfen musste mit der Geburt eines ganz besonderen, einer ganz besonderen Person. Aber niemand ist so besonders wie dieser Yeshua. Von daher ist auch seine Geburt und alles, was damit zusammenhängt, irgendwie total besonders. Teil von diesen Geschichten, aber auch besonders. Und der Engel, das ist ja wichtig, dass er zu Josef gesprochen hat, das hätte auch ganz anders ausgehen können. Und er sagt, na gut, dann mache ich das. Und er sagt, sie wird einen Sohn gebären, du sollst ihm den Namen Jesus geben, denn er wird sein Volk retten von ihren Sünden. Was hat denn Jesus zu tun, der Name, mit retten von ihren Sünden? Wisst ihr das? Was ist die Bedeutung dahinter? Und auch nichts, bis wir verstehen, was eigentlich hinter diesem Namen steht, nämlich das Folgende. Das Neue Testament wurde auf Griechisch, die internationale Sprache der damaligen Zeit, wie das Englisch heute. Und auf Griechisch hieß es eben Jesus. Aber dahinter steht der hebräische Name Jehoshua. Transliteriert ins Deutsch, Jehoshua zu Josua, aber transliteriert das griechische Jesus zu Jesus. Das heißt, Jesus und Josua, da steht derselbe Name dahinter. Man kann das vielleicht ein bisschen erklären aus Josua 1,10, wo geschrieben wird, den Amtleuten des Volkes. Auf Hebräisch, Vayitzav, Josua, und als das Alte Testament übersetzt worden ist, ins Griechische, Moment, danke, upsie. Da hieß es, Kai enetelato Isus, Jehoshua, ins Deutsch transliteriert als Josua, ins Griechische transliteriert, bedeutet, dass man den Namen einfach in die neue Sprache nimmt, ohne es zu übersetzen, und es versucht auszudrücken mit den Lauten der Sprache. Aber im Griechischen gibt es weder ein J-Laut noch ein Sch-Laut. Wie sagt man dann Jehoshua im Griechischen? Das Beste, was die machen konnten, ist Jesus. Und daraus haben wir
Jesus, Jesus, Isa auf Arabisch und so weiter und so fort. Aber dahinter steht ganz sicherlich die Realität des hebräischen Namens Jehoshua oder verkürzt Jeshua, was so viel bedeutet wie Rettung Gottes. Wenn wir also zurückkommen zu unserem Text und sie wird einen Sohn gebären, dem sollst du den Namen Jesus oder Jehoshua oder verkürzt Jeshua geben, denn er wird sein Volk retten von ihren Sünden. Versteht ihr das? Nenn ihn Rettung Gottes, weil er wird sie retten von ihren Sünden. Übrigens, dasselbe passiert eigentlich mit allen Namen. Nicht nur mit dem Namen von diesem wichtigen jungen Mann, der da geboren wurde, sondern alle Namen. Matthäus war eigentlich gar nicht Matthäus, er war Matityahu, was so viel bedeutet wie ein Geschenk Gottes. Johannes war Johanan, was viel bedeutet wie der Herr ist gnädig. Petrus war eigentlich Käfer oder Simon Käfer. Jakobus war Jakob. Maria aus Magdalena war Miriam aus Magdala. Alle Marias sind Miriam übrigens. Judas. Wisst ihr, was Jehuda bedeutet auf Hebräisch? Lobpreis. Der hat einen sehr tollen Namen. Nicht so toll, was er gemacht hat. Aber die Namen sind wunderschön. Und Jesus bedeutet Jehoshua. Oder war Jehoshua, bedeutet Rettung Gottes. Wenn wir nochmal zurückkommen zu diesem Josef, seinem Stiefdad sozusagen, den der aufnimmt. Du Sohn Davids, fürchte dich nicht, Maria, deine Frau zu dir zu nehmen, denn, upsie. Denn was sie empfangen hat, das hat sie vom Heiligen Geist und sie wird einen Sohn gebären, dem sollst du den Namen Jesus geben. Denn er wird wen retten von ihren Sünden? Sieht man vielleicht nicht so ganz. Sein Volk, ja? Und das wäre? Das jüdische Volk, oder? Aber nur sein Volk? Was denkt ihr? Ist er gekommen nur für die Juden? Nö, oder? Auch für die anderen Völker? Für die Deutschen? Für die Russen? Vielleicht auch, ja? Die Ukrainer? Die Palästinenser, die Amerikaner, für alle, oder? Aber in den Weihnachtsgeschichten kommen sie nicht vor. Die Weihnachtsgeschichten sind nämlich total fokussiert auf das eine Volk. Nicht, dass die anderen keine Rolle spielten oder dass Jeschua nur für das jüdische Volk gekommen ist. Nein, für alle Völker. Aber nicht in den Weihnachtsgeschichten. Die Weihnachtsgeschichten sind absolut, total fokussiert auf Israel. Er ist gekommen, hauptsächlich oder zuallererst, vor allen Dingen, um sein Volk von den Sünden, die uns von Gott trennen, zu retten. Als der Engel zu Maria spricht, passiert etwas Ähnliches. Siehe, du wirst schwanger werden und einen Sohn gebären. Du sollst ihm den Namen, welchen? Jehoshua nennen, geben, Jesus. Der wird groß sein und Sohn des Höchsten genannt werden, das ist wichtig, Sohn Gottes. Und Gott, der Herr, wird ihm den Thron seines Vaters Davids geben. Er ist ein Nachkomme Davids, denn der Retter, der einmal kommen wird, das wurde David versprochen, kommt aus David. Und er wird König sein über das Haus Jakob. Darunter sind gemeint die Mexikaner, die Franzosen. Wer ist gemeint? Israel. Aber ist er gekommen nur für Israel? Wird er herrschen nur über Israel? Aber das ist nicht das Interesse der Weihnachtsgeschichten. Wusstet ihr das? Die Weihnachtsgeschichten sind komplett und total fokussiert auf dem Volk Israel. Es ist etwas, was Gott macht für Israel. Er ist gekommen, um die Sünden Israel zu vergeben. Er ist gekommen, um über das Haus Jakobs zu regieren. Und natürlich, er wird dort der König sein, in Jerusalem und von dort aus über die ganze Welt herrschen. Aber die Weihnachtsgeschichten interessiert das einfach nicht. Die sind total fokussiert auf dem Volk Israel. Er wird in Israel und über Israel endlich gerecht regieren in Ewigkeit. Und ja, sein Reich wird kein Ende haben. Also, aber das ist für Israel, vor allen Dingen für Israel. Interessant, oder? Als die beiden schwangeren Frauen sich da trafen vor 2000 Jahren, die eine sehr jung, Miriam, die Mutter von Joshua. Die andere, schon etwas älter, Elisheba, das ist die Mama von, was ist seine? Wem? Johannes. Und Johannes hieß wie? Johanan eigentlich, ja? Ja, genau. Des Täufers, der diese Vorbereitung treffen muss für den Messias. Aber momentan sind beide bei ihren Müttern noch, in ihren Müttern. Und die Mütter treffen sich und die können nicht fassen, was Gott da gerade macht in ihrem Leben. Die eine für dieses schockierend, was da gerade passiert, für die andere eigentlich auch. Die wollten Kinder ihr ganzes Leben, total wie Abraham und Sarah. Und erst jetzt, warum erst jetzt? Und die kommen zusammen und die Miriam spricht ein Gebet und in diesem Gebet sehen wir die Perspektive der Frau, der Mama von Jeschua, auf das, was gerade passiert. Wie versteht sie, was gerade passiert? Wollt ihr es erfahren, wie sie das versteht? Schaut mal, wie sie das versteht. Er, Gott, gedenkt dadurch der Barmherzigkeit und hilft wem? Seinem Diener Israel auf. Wir geredet dazu unseren Vätern, Abraham, Isaac und Jakob und seinen Kindern in Ewigkeit. Wie Miriam das sieht, ist, dass durch diese wunderbaren Schwangerschaften, durch diese gesegneten Jungs, die da geboren werden, macht Gott etwas Tolles. Für wen? Für Israel, für die Juden. Es muss, das ist das Ziel, das ist, wie sie das versteht, das ist genau, wie es ist. Gott macht da gerade etwas Wunderbares, ja, natürlich für die ganze Welt, aber nicht, wenn wir nur die Weihnachtsgeschichten lesen. Die sind fast exklusiv auf Israel bezogen. Komplett. Überall. Ist doch komisch. Oder nicht? Eigenartig. Da gibt es noch diese Geschichte, wo die drei Weisen aus dem Morgenland kommen. Das ist wirklich vielleicht das erste Mal, wo Nicht-Juden daran teilnehmen. Die kommen, um diesen großen König, diesen kleinen Mann, der da geboren wird, zu begrüßen. Wir lesen in Matthäus 2, als nun Jeschua geboren war in Bethlehem in Judäa, in den Tagen des Königs Herodes, siehe, da kamen Weise aus dem Morgenland nach Jerusalem. Die sprachen, wo ist der Neugeborene, wer? Also scheinbar sogar die Nichtjuden, die da kommen, wissen, wer er ist. Er ist König, ja natürlich, der ganzen Welt, der große König, aber vor allen Dingen König der Juden. Das erklingt am Anfang seines Lebens auf dieser Erde, das entklingt, wo noch? Seinem Kreuz, nicht wahr? Jesus, der Nazarener, König der Juden, Inri. Natürlich eine dumme Sache, die kommen zum König Herodes und sagen, wo ist der große König, der geboren wurde? Deine Konkurrenz. Nicht so ganz clever vielleicht. Denn wir haben seinen Sternen morgen lang gesehen und sind gekommen, um ihn anzubeten. Und als das der König Herodes hörte, freute er sich außerordentlich. Er erschrak und ganz Jerusalem mit ihm. Und er rief alle obersten Priester und Schriftgelehrten des Volkes zusammen und er fragte von ihnen, wo wird der Christus geboren werden? Wer ist der Christus? Also Jesus, dahinter steht Jehoshua, Rettung Gottes. Und was ist die Realität hinter Christus? Wisst ihr das? Folgendes, da gab es diesen altjüdischen Brauch der Salbung. Ja? Alle Priester, Propheten und vor allem die Könige wurden gesalbt. Man goss ihnen kostbares Öl übers Haupt und es lief so runter und das war toll. Damit waren sie abgesondert für ihren Dienst, für ihr Amt, für ihre Berufung. Und das Verb auf Hebräisch heißt es, oder auf Deutsch salben, auf Hebräisch maschach, salben, auf Griechisch, der intentionalen Sprache der damaligen Welt, chrio, salben, okay? Das heißt, das Substantiv, der Gesalbte, oder ha maschiach, oder auf Griechisch, chrio, Christus, salben, Gesalbter, maschach, maschiach, Chrio Christos. Das Interessante ist, dass die Griechen eigentlich überhaupt keine Verwendung hatten, denn sie hatten dieses Konzept der Salbung nicht. Aber das Wort gab's. Aber das war total erfüllt mit diesem jüdischen Sinn der Salbung. Das heißt, die Juden warten auf den Messias, auf den Maschiach, übersetzt ins Griechische, auf den Christus. Ich hatte mal dieses Gespräch mit einer jüdischen Familie und die haben gesagt, Igor, wie könnt ihr als Juden an Jesus glauben? Und ich hab ihm das erzählt. Ich habe gesagt, warte mal, Jesus war Jude, er hieß Jehoshua, Rettung Gottes. Er hat die messianischen Prophetien erfüllt und er bekam den größten jüdischen Ehrentitel, den es überhaupt gibt, Maschiach oder Christus auf Griechisch. Die sagten, warte mal, Jesus Christus bedeutet Jeshua der Maschiach? Ja. Die sagten, Moment mal, alle Christen glauben an den Maschiach? Ja, sagte ich. Und dann kam die Frage, wissen die Christen das eigentlich? Ah, da bin ich mir nicht so sicher, ganz ehrlich. Ich bin mir da nicht so sicher. Historisch gesehen auf gar keinen Fall. Heutzutage vielleicht ein bisschen mehr als üblich. Aber das ist eine Sache, die man natürlich wissen muss. Er ist der jüdische Maschiach, der Gesalbte, der König der Juden, der Retter der Welt. Also zurück zu unserem Text. Wo der Christus geboren werden sollte, sie aber sagten ihm natürlich in Bethlehem in Judäa. Denn so steht es geschrieben durch die Propheten, und du, Bethlehem, im Lande Juda bist keineswegs die geringste unter den Fürstenstädten Judas, denn aus dir wird ein Herrscher hervorgehen, der wen weiden wird? Mein Volk Israel weiden wird. Also genau, die sind da ganz konstant. Warum eigentlich Bethlehem? Wisst ihr das? Warum Jesus unbedingt in Bethlehem geboren werden musste? War das nicht in Berlin, Buenos Aires, Bethlehem? War das die größte Stadt der Welt damals? Ne? Ein kleines Dorf. Kleines Dorf. Aber ein wichtiges Dorf. In 1. Samuel 16, wir lesen, und der Herr sprach zu Samuel, zu dem Propheten, der übrigens auch diese Schwangerschaft von Samuel, die war ganz, ganz besonders. Bis wann trägst du noch Leid um Shaul, dem ersten König, da ich ihn doch verworfen habe, dass er nicht König sein soll über Israel? Fülle dein Horn mit Öl. Wozu? Um zu salben, wen? Geh hin, ich will dich zu Jishai oder Isai, dem Bethlehemiter, senden. Jishai, der Papa von David, der wohnt in Bethlehem. Bethlehem ist die Stadt Davids. Dort wurde auch David, der Große, der Mächtigste, der beste König Israels geboren. Denn unter seinen Söhnen habe ich mir einen König ausersehen. Das heißt, Jeshua wird in Bethlehem geboren, um nochmal diese Verbindung mit David zu verdeutlichen. Und David in 2. Samuel 7, der bekam diesen Zuspruch, dieses Versprechen von Gott. Im Kontext möchte David ein Haus bauen für Gott. Der sagt, wie kann es sein, dass ich in so einem tollen Haus lebe, Gott aber kein Haus hat. Ich baue dir einen Tempel, den Tempel her. Und Gott schickt sofort den Propheten zu David und sagt, warte mal, ich baue dir ein Haus. Nicht du mir, ich baue dir ein Haus. Und zwar nicht im Sinne eines Gebäudes, sondern im Sinne einer Dynastie. Deine Kinder, deine Söhne, deine Nachkommen werden auf dem Thron Israel sitzen. Nur deine. Mein Versprechen an dich. Wenn deine Tage erfüllt sind, steht's hier, und du bei deinen Vätern liegst, so will ich deinen Samen, deine Nachkommen, nach dir erwecken, der aus deinem Leib kommt, und ich werde sein Königtum bestätigen. Er wird meinem Namen ein Haus bauen. Wer ist es? Wer kommt aus der Linie Davids und baut den Tempel? Salomo, also da gibt es eigentlich gar keine Fragen, muss Salomo sein, außer, und ich werde den Thron seines Königreichs auf ewig befestigen. Ah, schwierig mit Salomo zu kombinieren, oder? Shlomo, der Weiseste, war eigentlich der Anfang vom Ende Israels. Ihr kennt die Geschichte. Nach seinem Tod wird das große Reich aufgespalten, Nord-Israel, Süd-Israel, und wir bekriegen uns selber, und dann ist das nördliche Reich vernichtet. Shlomos, man kann auf gar keinen Fall sagen, dass Shlomos Königreich auf ewig befestigt wurde. Auf gar keinen Fall. Vielleicht ist es also nicht Shlomo. Er hat ein Haus gebaut, aber sein Königreich war nicht befestigt auf Ewigkeit. Vielleicht kommt noch jemand. Vielleicht sollten wir dieses Haus, das er bauen wird, nicht wörtlich verstehen wie ein Haus. Vielleicht, wie Gott es an David gemeint hat, eine Dynastie, eine Nachfolgeschaft von Menschen zum Beispiel. und sein Königreich wird auf ewiglich befestigt. Und hier das coole Versprechen, ich will sein Vater sein und er soll mein Sohn sein. Was natürlich bedeutet von der einen Seite, dass Gott alle Nachkommen Davids oder seine Söhne, die auf dem Thron sitzen, adoptiert. Sie sind jetzt die Söhne Gottes, aber ganz besonders den einen, der kommen wird, ein Haus für den Herrn bauen wird und sein Königreich wird nimmer aufhören. Er wird der Sohn Gottes sein. Habt ihr gehört diesen Ausdruck? Jesus, der Sohn Gottes? Es kommt aus 2. Samuel 7. Aus diesem Versprechen. Ich will sein Vater sein. Er soll mein Sohn sein. Und dann im Alten Testament verbreitet sich diese Erwartung. Es kann unmöglich Schlomo gewesen sein. Es muss noch ein Retter kommen aus dem Hause Davids. Und zum Beispiel Jeremia 30,9, da steht, sondern eines Tages, wo der Herr Israel wieder zusammenbringen wird, sie werden dem Herrn, ihren Gott, dienen und ihrem König David, den ich ihnen erwecken will. David ist ja der beste König Israels. Niemand kann verglichen werden mit ihm. Niemand ist so gut wie er. Und jemand wird einmal kommen aus seinen Nachkommen, der wird genauso gut sein, vielleicht noch besser. Wer ist es? Und dieser jemand kommt nicht nur aus dem Hause Davids, wird nicht nur der Sohn Gottes genannt, sondern er muss auch in der Stadt Davids geboren werden, in Bethlehem, um diese Verbindung noch mehr zu verdeutlichen. Deshalb Bethlehem, nicht Berlin, nicht Buenos Aires, nicht einmal München, Bethlehem. Da gibt es noch diese Geschichte, wo wahrscheinlich irgendwo da am Rande, außerhalb von dieser kleinen Dorf, Bethlehem, die Hirten unterwegs waren und ihre Schafe gehütet haben. Das waren amerikanische Hirten. Nein. Was waren das für Hirten? Offensichtlich. Jüdische Hirten. Und plötzlich diese Erscheinung, mitten in der Nacht, alles hell. Engel. Und der Engel sprach zu ihnen, hey, ihr seht irgendwie aufgeregt aus. Fürchtet euch nicht. Siehe, ich verkünde euch eine große Freude, eine riesige, ihr könnt es wahrscheinlich noch gar nicht verstehen, wie groß diese Freude ist, aber sie ist riesig, diese Freude, die ich euch verkünde, die wem widerfahren wird? Allem Volk. Welchem? Allen. Aber nicht dir. Hundertprozentig allen. Deswegen feiern wir Weihnachten. Es ist ein sehr frohes Fest, weil wir genau diese große Freude verstehen, angenommen haben. Richtig? Aber nicht nach den Weihnachtsgeschichten. In den Weihnachtsgeschichten soll diese große Freude vor allem wem gelten? Dem jüdischen Volk. Es ist die jüdische Freude, dass der Maschiach, der uns versprochen wurde, endlich gekommen ist. Eine riesige Freude. Euch ist heute der Heiland geboren oder noch besser, die Rettung ist heute geboren. Und Rettung auf Hebräisch heißt ja Yeshua und so heißt der junge Mann. Welcher ist der Christus, der Maschiach, der Gesalbte, der Herr? Wo natürlich? In der Stadt Davids. Bald feiern wir Weihnachten in Deutschland. Und die Leute, die wirklich verstehen, was Sache ist, dass es eigentlich der Geburtstag ist von diesem jüdischen Maschiach, Messias, oh, die werden sich freuen. Ja? Sogar die Südkoreaner werden sich freuen. An die 25% glauben an den jüdischen Maschiach. Die Amerikaner, Leute in Nigeria, Engländer. Denkt ihr, die Juden nehmen teil an dieser jüdischen Freude, die ihnen offenbart wurde, die allem Volk widerfahren sollte? Was ist passiert mit oder aus, was wurde aus dieser jüdischen Freude? Warum freuen sich heute alle Völker, aber nicht das eine Volk, das in jeder Weihnachtsgeschichte vorkommt? Ich traurig ist das für mich. Da ist was passiert. Das kann doch nicht wahr sein. Wir alle nehmen teil an der jüdischen Freude. Und die Juden heute sagen, yes, ich freue mich so sehr, dass Jesus geboren wurde. Ich leite einen kleinen Schabbatkreis. Wir treffen uns einmal monatlich mit deutschsprachigen Juden. Unser Dienst ist hauptsächlich auf Russisch, aber mittlerweile haben wir auch so eine kleine deutschsprachige Gruppe für deutschsprachige jüdische Menschen. Falls ihr welche kennt, gerne einladen. Und wir diskutieren die verschiedensten Sachen. Und wenn wir ab und zu den Evangelien kommen und über Jeschua reden, dann ist eine der Fragen, die wirklich im Raum steht und gestellt werden darf, ist, warte mal, aber ist er nicht der Grund für die meisten unserer Leiden? Große Freude über seine Geburt im jüdischen Volk heute, aber überall sonst schon. Nur die Weihnachtsgeschichten sprechen nur Israel an, komischerweise. Aber Israel kennt diese Freude nicht oder vielleicht nicht mehr. Letzte Geschichte, ihr Lieben. Da gibt es diese wunderschöne Geschichte über den Simeon, ein älterer Herr, zu der Zeit der Geburt Jeschuas, erfüllt vom Heiligen Geist, interessant, vor Pfingsten, erfüllt vom Heiligen Geist. Und der ist so gerecht und er liebt den Herrn so sehr, dass der Herr ihm ein Weihnachtsgeschenk macht. Im Grunde. Und der Heilige Geist kommt zu ihm und sagt, weißt du, Simeon, ich mache dir so ein tolles Geschenk. Bevor du zu mir kommst, bevor ich dich zu mir nehme, wirst du den versprochenen Maschiach erblicken. Diese Rettung, die ich versprochen habe, die wirst du sehen. Und er sagt, wow. Da vergeht bestimmt ein bisschen Zeit. Vielleicht, und er hat das ja nicht vergessen. Er denkt wahrscheinlich jetzt nur noch daran. Und man kann sich nur denken, wie er sich das vorgestellt haben mag. Was dachte er? Wie wird ihm der Herr das zeigen? Vielleicht geht er spazieren und die Himmel öffnen sich. Und ein weißes Pferd mit einer leuchtenden Gestalt und feurigem Schwert, riesig, kommt auf die Erde herab. So. Und eines Tages weckt ihn der Heilige Geist vielleicht auf und sagt, jetzt, Simeon, jetzt, steh auf, geh zum Tempel. Jetzt, ja, jetzt, los. Und er steht auf und er rennt den Tempelberg hoch. Und auf dieser riesigen Fläche wird seine Aufmerksamkeit fokussiert auf diese junge Familie, Papa, Mama und Sohnemann, ganz klein. Das ist es, sagt der Heilige Geist. Und wir lesen dann, da nahm er ihn auf seine Arme und lobte Gott und sprach, Herr, nun lässt du deinen Diener in Frieden fahren, wie du gesagt hast, denn meine Augen haben deinen Heiland, deine Rettung, deine Jeschua gesehen, den du bereitet hast. Na endlich, schaut mal, vor allen Völkern. Yes, endlich eine und ich glaube die einzige Weihnachtsgeschichte, die auch die anderen Völker erwähnt. Den du bereitet hast, vor allen Völkern ein Licht zu erleuchten, die Heiden, aber sofort natürlich, und zum Preis deines Volkes Israels, zur Herrlichkeit deines Volkes Israels. Wow, dass er in diesem kleinen Jungen die Rettung der Welt gesehen hat, das kam sicherlich nicht von ihm. Es ist tatsächlich, ich glaube, die einzige Weihnachtsgeschichte, die auch die Völker nennt beim Namen, weil alle Weihnachtsgeschichten total fokussiert sind, nur auf Israel. Das Ganze passiert für Israel. Dieser jüdische Junge wird geboren für die Rettung Israels. Natürlich auch für alle anderen. Aber das wird nicht erwähnt in den Weihnachtsgeschichten. Außer hier. Durch den Simeon. Danke, Simeon. Es ist die Freude Israels. Es ist die Herrlichkeit Israels. Etwas, worauf man richtig stolz sein kann. Ja, ein Licht zu erleuchten die Heiden und alle anderen Völker feiern ja Weihnachten. Aber sagen die jüdischen Menschen heute, ich bin so stolz auf diesen einen von uns, auf diesen Juden Jesus. Toll hat er es gemacht. Wow. Was ist da passiert? Was hat Weihnachten mit Israel, dem Volk, zu tun? Nichts. Außer, dass dieses Fest die Geburt eines jüdischen Jungen feiert, der in Israel von einer jüdischen Frau namens Miriam geboren wurde. Ihr Gatte, sein Stiefvater Josef, war auch natürlich Jude. Seine Verwandten, Nachbarn, seine Jünger, seine Feinde, seine Freunde waren alle Juden. Denn es ist eine jüdische Geschichte, die im jüdischen Klassiker, die im Neuen Testament nachzulesen ist. Was hat Weihnachten mit Israel zu tun? Ja, nichts. Außer, dass die Geburt von diesem jüdischen Jungen eigentlich die Erfüllung der Gesamtheit der jüdischen Hoffnung darstellt. Er verkörpert die Herrlichkeit Israels. Er ist würdig der nationalen Freude Israels. Er ist der versprochene Messias. Was hat Weihnachten mit Israel zu tun? Nichts. Oder doch? Heutzutage scheint die Geburt des Messias eine wichtige Angelegenheit zu sein für fast alle Völker, aber nicht für Israel. Was ist da passiert? Israel denkt größtenteils nicht, dass Weihnachten etwas mit Israel zu tun hat. Aber wie steht es eigentlich mit den Christen? Die an den Christus, den Maschir, den König der Juden, mit ganzem Herzen glauben, die in diesen feinen Ölbaum eingepfropft worden sind. Erinnern Sie sich eigentlich noch, dass Sie gerade an den jüdischen Messias glauben, der auch Ihr Messias geworden ist? Wann warst du das letzte Mal bei einer Weihnachtsfeier, in der die Freude über die Geburt des Messias als eine Freude Israels verstanden wurde, an der wir auch Anteil haben? Kann es sein, dass die Freude Israels über die Geburt des Messias, die heute als Weihnachten gefeiert wird, und der Messias Israel selbst mit der Zeit komplett entwurzelt worden sind? Entwurzelt, ohne Wurzel, ohne Heimat, ohne Zugehörigkeit. Einfach so in die Welt gekommen, egal von wo und was der Kontext ist. Ich habe einen ganz radikalen Vorschlag für uns. Wie wäre es denn damit, den Messias Israels wieder fest in Israel zu verankern? Israel in unsere Weihnachtsfeier zu holen, das Volk, zu thematisieren. Unsere Freude über die Geburt des Retters mit etwas Trauer zu verbinden über die temporäre Ablehnung Israels, ihrem König, ihrem Messias, ihrer Herrlichkeit gegenüber. Wie wäre es damit, jüdische Menschen in unsere Weihnachtsfeiern einzuladen und sie an der jüdischen Freude, an der scheinbar alle Völker teilnehmen, Anteil haben lassen? Ganz radikaler Vorschlag. Ich hoffe, wenn wir bald Weihnachten feiern und diese Weihnachtsgeschichten lesen, dass wir sie so verstehen werden können, dass Weihnachten wieder verankert sein wird in dem Volk. Dass das Volk die Freude über die Geburt des Messias, ihre Herrlichkeit, wieder annehmen wird. Vielleicht mit unserer Hilfe. Ich möchte uns einladen, in eine Zeit des Gebets einzusteigen. Vielleicht wäre das ganz recht. Vielleicht können wir kleine Gruppen bilden von zwei, drei Leuten, einfach, dass ihr euch zusammenrückt. Vielleicht könnt ihr euch ganz kurz austauschen, jeder ganz kurz, was das Wichtigste war aus dem, was ihr gerade gehört habt für euch. Und dann lasst uns einfach beten. Beten, dass die Freude von Weihnachten, dass der Messias gekommen ist, Israel erreicht, Israel erfreut, Israel segnet und mit der Herrlichkeit des Messias füllt. Auch ein Gebet für die Nachfolger des Messias in aller Welt, die in wenigen Wochen Weihnachten feiern werden. möge der Herr seinen Schutz, seinen Segen ausbreiten und den Mut geben, diese Freude groß zu feiern und sie wieder in Israel zu verwurzeln. Lass uns einfach in diese kurze Gebetszeit miteinander gehen, in kleinen Gruppen, 2-3er-Teams. Und dann würde ich bitten, dass vielleicht Christina zum Schluss dieses Gebet in ein paar Minütchen abschließt. Ja? Danke.